ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, hallo, hier ist Gigi Deppe und ich sitze hier auch noch mit den Kollegen Kolja Schwarz und Max Bauer. Aber ich will euch erstmal sagen, worum es geht. Es geht nämlich heute um eine Geschichte, die fast ein Krimi sein könnte. Eine Geschichte, die mehrere von uns in der Redaktion in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Wie ihr euch denken könnt, nicht einfach nur True Crime, sondern ein Krimi mit verfassungsrechtlichem Bezug. Ein ziemlich ernster Vorgang. Und Max Bauer, Kolja Schwarz und ich, wir und auch noch Kollegen vom MDR, wir hatten seit letzten Freitag viel damit zu tun, den Fall rund um die Auslieferung von Maya T. aufzuklären. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es fing damit an am Freitag, dass ich im Netz las, jemand hätte beim Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gestellt. Und da wird man am Freitag hellhörig in unserer Redaktion, denn eigentlich will man irgendwann ins Wochenende. Aber da könnte ja noch Berichterstattung notwendig werden. Also habe ich nachgefragt und tatsächlich, es hieß, es käme noch eine Pressemeldung vom Bundesverfassungsgericht. Und dann haben wir uns erstmal schlau gemacht, worum es eigentlich geht. Die Pressemeldung kam dann. Kolja, Max, welche Geschichte war da vor dem Verfassungsgericht gelandet?
Ja, ich fange mal an, würde ich sagen. Und zwar mit dem Fall von Maya T., am besten mit der Vorgeschichte. Maya T., wer ist das? Maya T. ist 23 Jahre alt, stammt aus Jena und versteht sich selber als non-binär, als non-binäre Person. Und der Grundvorwurf ist erstmal, um das zusammenzufassen, Maya T. soll ja Gewalttaten gegen Rechtsextreme begangen haben. Und zwar im Februar 2023 in Budapest soll das gewesen sein. Was war damals genau geschehen? Es gibt in Budapest seit 1997 schon einen sogenannten Tag der Ehre. Da treffen sich Rechtsextreme aus ganz Europa und sie wollen daran erinnern, wie eben am Ende des Zweiten Weltkrieges die Waffen-SS, die Wehrmacht und auch die ungarischen Nazi-Kollaborateure gegen die Befreiung Budapests durch die Rote Armee gekämpft haben. Also eine Erinnerung sozusagen an deren Helden. Die Neonazis haben da ja die Nazis von damals als ihre Helden ausgemacht und wollen die ehren mit mehreren Veranstaltungen in Budapest bei diesem Tag der Ehre. Kritiker der ungarischen Regierung sagen auch, ja, derzeit ist es so mit der rechtsautoritären Regierung in Ungarn, die lassen da ganz schön viel zu, die lassen die Rechtsextremen wirklich durch die Stadt marschieren, mit historischen Uniformen auch, da werden häufig auch wohl die Symbole des Dritten Reiches gezeigt und es ist jetzt so gewesen, dass wohl im Februar 2023 es Ausschreitungen gegen Rechtsextreme gab, Gewalttaten gegen Rechtsextreme von linksextremen Gruppen und da soll eben Maya T. ein Mitglied einer solchen linksextremen Gruppe gewesen sein. Besonders brisant vielleicht auch noch diese linksextreme Gruppe, bei der Maya T. aktiv gewesen sein soll. Die wurde wohl gegründet unter anderem von Lina E. Wir erinnern uns, Lina E. wurde im letzten Jahr verurteilt wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da geht es auch um Gewalttaten gegen Rechtsextreme in Ostdeutschland. Und jetzt ist eben diese Gruppe wohl wiederum aktiv geworden, da in Budapest im Februar 2023 und hat eben wohl Anschläge auf Rechtsextreme verübt. 9 Menschen sollen dabei teils sehr schwer verletzt worden sein bei 4 solchen Anschlägen in Budapest im Februar letzten Jahres. Die Linksextremisten sollen den Neonazis aufgelauert haben, regelrecht, sie verfolgt haben, sie dann attackiert haben, mit Teleskop-Schlagstöcken geschlagen haben, auch in den Kopfbereich geschlagen haben, also wirklich auch ernste Verletzungen sollen da zustande gekommen sein, teilweise Frakturen im Gesicht sogar, also wirklich heftige Vorwürfe. Und Maya T. soll eben ein Teil dieser Gruppe gewesen sein, die da aktiv sozusagen Gewalt gegen Rechtsextreme ausgeübt hat in Budapest.
Man muss sagen, es gibt Videos davon im Netz. Es ist so, dass es wohl sehr viel Videomaterial gibt zu den verschiedenen Anschlägen. Also da ist allerhand von Budapest nach Deutschland geschickt worden an belastendem Material, aber wir wissen das natürlich nicht.
Genau, wir wissen das nicht. Wir wissen nur, die ungarischen Sicherheitsbehörden haben da wohl Zugriff auf sehr viel Material, nicht nur von Überwachungskameras im öffentlichen Raum, sondern interessanterweise auch aus Wohnungen, wo diese linksextreme Gruppe dann sich aufgehalten haben soll. Auch an sich ein interessanter Vorgang. Vielleicht kann ich noch kurz erzählen, wie es dann erstmal weiterging. Eben Maya T. wurde Ende 2023 verhaftet in Deutschland, wurde erstmal festgesetzt. Es gab dann Ermittlungen gegen Maya T. von mehreren Staatsanwaltschaften, muss man sagen. Einmal natürlich in Deutschland und in Ungarn. Auch die Bundesanwaltschaft war tätig. Und dann gab es ein Auslieferungsverfahren. Da war dann wohl dann die Linie in Deutschland, dass die Auslieferung nach Ungarn der Strafverfolgung in Deutschland vorgeht. Das ist so mal der Vorgang im Groben geschildert.
Wir interessieren uns ja für diese Sache aus einem ganz speziellen Grund, weil es bei der Geschichte um Rechtsschutz geht. Und weil wir natürlich aufmerksam werden, wenn es mit dem Rechtsschutz bei uns nicht so richtig klappt. Der Anwalt von Maya T. hat sich sogar ans Bundesverfassungsgericht gewandt, aber ohne Erfolg, obwohl das Gericht gesagt hat, Maya T. dürfe nicht nach Ungarn ausgeliefert werden. Heute sitzt Maya T. trotzdem in Budapest im Gefängnis. Wir werden gleich noch mit ihrem Vater sprechen. Und wir fragen uns natürlich in der Redaktion, wie kann das eigentlich sein, dass jemand ausgeliefert wird, auch wenn das Bundesverfassungsgericht die Auslieferung zumindest im Eilverfahren erstmal stoppen wollte. Kolja, wie kam das?
Ja, dafür ist es wichtig, sich die zeitlichen Abläufe mal vor Augen zu führen, die wir inzwischen nach einer Woche, glaube ich, sehr genau wissen oder die meisten Punkte wissen wir. Aber das Bundesverfassungsgericht hat auch gleich am letzten Freitag schon sehr viel bekannt gegeben. Also, Max hat es gesagt, es gab ein Auslieferungsverfahren. Das wurde geführt vor dem Kammergericht in Berlin. Das ist das Oberlandesgericht in Berlin. Und das Kammergericht hat am Donnerstag, den 27. Juni, einen Beschluss gefasst und hat gesagt, die Auslieferung ist zulässig und es bestehen keine Hindernisse für die Auslieferung. Kommen wir wahrscheinlich noch mal genauer darauf zu sprechen. Aber Sie haben gesagt, es gibt keine konkreten Anhaltspunkte, dass die Haftbedingungen in Ungarn irgendwie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen würde. Ungarn habe zugesichert, dass da auch Konsularbeamte und Diplomaten sich davon überzeugen können, dass Maya T. da ordentliche Haftbedingungen hat. Also es seien da auch Garantieerklärungen abgegeben worden, unter anderem, dass Maya T. nach einem Verfahren dann auch die Haft in Deutschland absitzen kann und so weiter und so fort. Es sei auch geprüft worden, dass die Geschlechtsidentität, denn du hast es ja gesagt, Maya T. versteht sich als non-binäre Person, dass auch die da keine Rolle spielt oder ihr nicht zum Nachteil wird. Das alles hat das Kammergericht sich bestätigen lassen und hat dann am 27. Juni, also am Donnerstag, gesagt, das ist soweit in Ordnung. Und dieser Beschluss, der ist den Anwälten von Maya T. wohl um 17.30 Uhr etwa, 17.27 Uhr zugegangen.
Am Donnerstag.
Am Donnerstag, spät Nachmittag, früher Abend. Dann in der Nacht zum Freitag, also ein paar Stunden später, ist Maya T. dann vom LKA, also vom Landeskriminalamt in Sachsen, aus der Zelle geholt worden. Da wissen wir inzwischen relativ genau, was dann passiert ist. Um 2 Uhr wurde die Aktion begonnen, da hat man sie geweckt. Und Maya T. hat dann darauf bestanden, mit ihrem Rechtsanwalt zu sprechen, was auch geschehen ist. Es gab dann auch 2 Gespräche des Rechtsanwalts mit den Beamten vor Ort. Was da genau besprochen wurde, ist umstritten. Können wir vielleicht gleich noch genauer drauf eingehen. Also die Aussagen der Anwälte und der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, die ja zuständig ist, gehen da auseinander. Wer hat was gesagt? Jedenfalls ist um 4 Uhr nachts dann, also 2 Stunden später, der Hubschrauber gestartet. Also man hat Maya T. mit einem Hubschrauber weggeflogen und hat sie um 6.50 Uhr an die österreichischen Behörden übergeben. Also man ist wohl nach Passau geflogen, hat sie da dann an die österreichischen Behörden übergeben. Und die sollten dann Maya T. weiter bringen nach Ungarn. Um 7.38 Uhr, also eine gute Dreiviertelstunde später, ist dann von den Anwälten von Maya T. hier in Karlsruhe ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. Also die Bitte, Karlsruhe prüft das, stoppt das, damit Maya T. nicht ausgeliefert wird. Und das Gericht hat um 8.32 Uhr dann wohl telefonisch die Generalstaatsanwaltschaft informiert, dass sie den Fall prüft. Und hat um 10.50 Uhr dann tatsächlich einen Beschluss erlassen, eine Kammer vom Bundesverfassungsgericht, dass Maya T. bis zu einer Prüfung der Verfassungsbeschwerde, also bis zu einer endgültigen Prüfung, nicht ausgeliefert werden darf. Längstens für 6 Wochen, hat Karlsruhe gesagt. Und hat die Generalstaatsanwaltschaft angewiesen, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um eine Übergabe nach Ungarn an die ungarischen Behörden zu verhindern und Maya T. zurück nach Deutschland zu holen. 10.50 Uhr war das also, da hat Karlsruhe das beschlossen. Um 11 Uhr wurde das Ergebnis telefonisch der Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Das schreibt das Bundesverfassungsgericht auch in der Pressemitteilung. Und um 11.47 Uhr hat dann die Generalstaatsanwaltschaft wiederum das Bundesverfassungsgericht informiert, dass Maya T. bereits um 10 Uhr von Österreich an die ungarischen Behörden übergeben wurde. Also, dass da nichts mehr zu machen ist. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Uhrzeiten und Zahlen und die kann man sich wahrscheinlich nicht alle merken, aber auf die eine oder andere kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen und es ist einfach wichtig, das zu hören. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Pressemitteilung, was sehr ungewöhnlich ist, sehr genau diese Zeiten wiedergegeben.
Wir haben uns im Vorfeld überlegt, ob wir euch diese Uhrzeiten zumuten, aber wir müssen sie euch zumuten, weil es eben eine wirklich sehr eilige Sache war. Und wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie konnte das alles so schnell passieren und wie kann es insbesondere sein, dass das Bundesverfassungsgericht, ich sag's mal jetzt mit meinen Worten, ausgebotet wurde durch Facts, ja, dass das einfach schon passiert war, dass Maya T. schon in Österreich war, schon kurz vor 7 Uhr morgens und dann schon um 10 Uhr an die Ungarn übergeben wurde. Also genau darum geht's jetzt, darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen. Und das Interessante ist, dass diese ganze Geschichte natürlich verschiedene Menschen beunruhigt hat in Deutschland. Und deswegen hat der Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses in Berlin gestern eine Anhörung gemacht, hat die Justizsenatorin vorgeladen und die ständige Vertreterin der Generalstaatsanwältin in Berlin, Simone Herbert. Und wir wollen mal hören, was sie sagt. Also da, sie wird natürlich gefragt in der Anhörung, warum es so schnell gehen musste. Und da gibt sie folgende Antwort.
Ich will aber nicht verhehlen, dass zu dem Zeitpunkt bereits Informationen vorlagen aufgrund von Auswertung einschlägiger Internetportale, dass mit Störaktionen zur Verhinderung der Auslieferung zu rechnen war. Es hat sich inzwischen auch noch mal verstärkt, auch in Richtung von Bedrohungsszenarien. Und ich gehe davon aus, dass das schon auch Überlegungen waren, die zur Wahl auch dieses Verkehrsmittels geführt haben.
Also der Verdacht war, dass Sympathisantengruppen irgendwie Schwierigkeiten machen. So verstehe ich den O-Ton. Die Frage ist allerdings, hätte das LKA nicht sowieso die Auslieferung stoppen müssen, als der Anwalt schon in der Nacht gesagt hat, dass er noch zum Verfassungsgericht gehen will? Kollege Markus Engert vom MDR hat mit dem Anwalt gesprochen und der heißt Sven Richwin, der Anwalt. Der schreibt nun wiederum, dass sich ein Kollege nachts um die Sache gekümmert hat. Und jetzt kommt das Zitat von Herrn Richwin. Er schreibt, mein Kollege Elster hat von Bundesverfassungsgericht, Verfassungsbeschwerde und verfassungsgerichtlicher Überprüfung auch in dem Wording gesprochen. Auch von Eilantrag war die Rede. Was dann durch das LKA an die Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet wurde, im Hinblick auf den Wortlaut können wir ebenso wenig nachvollziehen, da er nicht Gelegenheit bekam, direkt mit jemandem von der Generalstaatsanwalt zu sprechen, sondern beide Male die Kommunikation nur durch das LKA vermittelt wurde.
Also der sagt quasi, dass der Anwalt sich da gekümmert hat und gesagt hat, wir wollen Verfassungsbeschwerde einlegen und da angerufen hat.
Ja, und jetzt stellen wir fest, die Generalstaatsanwaltschaft stellt das anders dar. Im Rechtsausschuss schildert die leitende Oberstaatsanwältin Simone Herbert.
In diesem Zusammenhang gab es den Wunsch der verfolgten Person mit einem Gespräch mit ihrem Rechtsanwalt, was auch ermöglicht wurde. Und es gab dann von diesem Rechtsanwalt wohl beim wahrscheinlich Justizbedienstete noch gewesen sein, weil das ja in der Haftanstalt durchgeführt wurde, eine Rücksprache sozusagen kurz mit diesem Rechtsanwalt. Auch da ist aber kein Antrag beim Bundesverfassungsgericht angekündigt oder erwähnt worden. Und die sächsische Polizei hat daraufhin nach Rücksprache mit unserer Fachabteilung die Auslieferung weiter vollzogen.
Sie sagt in der Anhörung noch einmal an anderer Stelle, die Auslieferung sei schon erfolgt, bevor das Eilverfahren in Karlsruhe beantragt wurde. Wir hören mal, was sie da noch sagt.
Die war abgeschlossen, bevor hier überhaupt die einstweilige Anordnung überhaupt eingegangen ist, der Antrag überhaupt eingegangen ist beim Bundesverfassungsgericht und auch lange bevor es uns dann entsprechend mitgeteilt wurde. Wir hatten auch keine Kenntnis von einer entsprechenden Absicht.
Das ist jetzt für uns wichtig. Wir hatten keine Kenntnis von einer entsprechenden Absicht. Das beschreibt der Anwalt ganz anders. Wir haben dann auch noch eine schriftliche Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft uns gegenüber, in der es heißt, dass keine juristischen Fragen erörtert wurden bei diesem Anruf in der Nacht. Es wurde durch die Polizei nicht übermittelt, dass der Rechtsbeistand beabsichtige, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, sondern lediglich, dass sich der Rechtsbeistand, jetzt kommt's, bei der Justiz beschweren wolle. Die Information, der Rechtsbeistand wolle sich bei der Justiz beschweren, wurde zur Kenntnis genommen. Eine direkte Kommunikation mit dem Rechtsbeistand erfolgte nicht. Ja, jetzt haben wir das alles gehört. Also zwei verschiedene Schilderungen. Der Anwalt sagt, wir haben ganz klar gesagt, wir wollen noch zum Verfassungsgericht gehen. Generalstaatsanwaltschaft sagt, nee, wir wussten davon nichts. Und deswegen haben wir gesagt, ihr könnt weitermachen.
Das ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage hier, ne? Was da wirklich im Einzelnen stattgefunden hat und wer mit wem wie kommuniziert hat. Und es ist ja so ein bisschen auch die Problematik, dass jetzt da eigentlich so drei Stationen zwischengeschaltet sind. Wir haben den Anwalt, der sagt, ja, er hat natürlich in der Nacht gesagt, wir wollen auf jeden Fall noch nach Karlsruhe gehen und hat auch wohl das Wort Verfassungsbeschwerde gesagt und Eilrechtsschutz etc. Dann war zwischengeschaltet das LKA Sachsen und dann die Generalstaatsanwaltschaft, die jetzt spricht, die Zwischenstelle LKA Sachsen sagt nichts und wir wissen jetzt nicht genau, was stimmt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die Problematik. Da haben wir eine Lücke. Aber ich finde, wenn da ein Anwalt sich irgendwie meldet in der Nacht, ja, und irgendwie mit den Beamten spricht und die dann auch tatsächlich mit der Generalstaatsanwaltschaft ja sprechen und da im Bereitschaftsdienst auch noch die zuständige Bearbeiterin ans Telefon bekommen und irgendwie hört die, da will sich jemand beschweren oder der Anwalt redet da, dann frage ich mich schon, warum dann nicht die Generalstaatsanwaltschaft auch mal mit dem Anwalt telefoniert und ihn fragt, was der eigentlich will. Das wäre doch dann das Mindeste oder da genauer nachfragt oder zumindest hellhörig wird und sagt, was könnte der denn damit meinen? Will der vielleicht nach Karlsruhe ziehen?
Also ihr sagt, der schwarze Peter liegt eher bei der Generalstaatsanwaltschaft, nicht beim LKA. Es hätte sich ja auch diese Frage stellen können.
Ja, also das will ich so gar nicht sagen. Also hier ist, glaube ich, einiges zusammengekommen. Ob jetzt diese besondere Eile, dass man da in dieser Nacht noch mit der Auslieferung beginnen wollte, ob die eher vom LKA ausging, das weiß ich nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Ich finde, das ist auch der Hauptkritikpunkt. Warum musste man überhaupt, wenn der Beschluss vom Kammergericht am Nachmittag da ist, am Donnerstag, warum muss man da überhaupt in der Nacht beginnen? Ja, die Generalstaatsanwaltschaft hat dann hier einen Grund genannt im Abgeordnetenhaus. Mögliche Randale.
Vor dem Gefängnis?
Ja, da frage ich mich so ein bisschen, was soll denn da passieren? Also wer soll denn da, welche linksradikalen Kräfte sollen denn da mit welcher Demonstration tatsächlich so blockieren, dass man Maya T. nicht mehr hätte ausliefern können über die nächsten Wochen, Monate, wie auch immer. Zumal sie ja im Gefängnis saß, in der JVA war und von da ja auch mit dem Hubschrauber nach Passau geflogen ist. Also ich kann verstehen, dass man sagt, weil wir da befürchten, dass da vielleicht Demonstrationen sind und so, fahren wir nicht mit dem Auto, dann nehmen wir den Hubschrauber. Aber das hätte man auch noch 3 Tage später machen können.
Ja, ich finde auch, das ist so diese eine Frage wirklich, warum diese Eile und wie ist das im Einzelnen dann gelaufen? Und weil du gefragt hast, Gigi, wer ist da sozusagen verantwortlich, LKA Sachsen eher oder Generalstaatsanwaltschaft? Ich glaube, rechtlich kommt es schon ein bisschen darauf an, ob es denn eine Verpflichtung gibt, nachzufragen. Also ein Anwalt will Eilrechtsschutz. Rechtsstaatsprinzip, effektiver Rechtsschutz, wir wissen das, ein Grundrecht, ja, verfassungsbasiert hier sind wir eigentlich auf der höheren Ebene, nicht nur auf der Ebene des einfachen Rechts. Hier spielt Verfassungsrecht eine Rolle. Effektiver Rechtsschutz ist ein subjektives Recht in unserem Rechtsstaat. Und jetzt haben wir eine staatliche Behörde, LKA, das gibt das weiter an die Generalstaatsanwaltschaft. Ich weiß als Generalstaatsanwalt nachts irgendwie, hoppla, da ist ein Anwalt eingeschaltet. Was will denn dieser Anwalt? Der will ja nicht nachts irgendwie übers Wetter diskutieren oder dass er sich jetzt moralisch beschweren muss über irgendwas, was im Staat falsch läuft, sondern der hat ein ganz konkretes Rechtsziel meistens, ein Anwalt. Der hat ein ganz konkretes Rechtsinteresse, das er vertritt über einen Mandanten, dessen Interessen er wahrnimmt. Was soll das anders sein, als dass der wirklich jetzt hier ein Rechtsmittel einlegen will? Und ob ich da nicht als staatliche Stelle die Verpflichtung habe, aus dem Grundsatz effektiven Rechtsschutzes da auch mal zu sagen, stopp, hoppla, zumindest mal anrufen und gucken, was will der eigentlich. Das ist, glaube ich, schon ableitbar, auch aus den verfassungsrechtlichen Grundsätzen, die wir haben.
Das würde ich auch so sehen. Und auch wenn die Generalstaatsanwaltschaft sagt, naja, der Antrag in Karlsruhe, der ging ja erst am nächsten Morgen um 7.38 Uhr ein. Das ist schon auch sehr zweifelhaft. Also natürlich, klar, vielleicht hätte der Anwalt das auch am Nachmittag oder am Abend noch machen können. Aber wenn man es um 5:30 hört, finde ich, ist es nicht so ungewöhnlich, dass man den Antrag am nächsten Morgen sehr früh hier in Karlsruhe einreicht.
Es gibt ja ziemlich viel Kritik, also von verschiedensten Leuten. Die Berliner Strafverteidiger zum Beispiel haben sich sehr kritisch geäußert. Komitee für Grundrechte und Demokratie, ein Verein, der sich um Bürgerrechte kümmert, der schreibt Folgendes. Zitat, für die übereilte Auslieferung nach der Entscheidung des Kammergerichts bestand kein nachvollziehbarer Grund, außer das offenkundige Bemühen, einen Eilantrag beim Verfassungsgericht zuvorzukommen. Das Vorgehen kann daher nur als politisch motiviert verstanden werden. Offensichtlich soll AntifaschistInnen in Deutschland klargemacht werden, dass sie in diesem Staat nicht willkommen sind und ihre Rechte mit Füßen getreten werden. Die ausliefernden Behörden haben sich für die Komplizenschaft mit einem rechten autoritären Regime entschieden und das Verfassungsgericht bewusst vor den Kopf gestoßen. Ja, bewusst vor den Kopf gestoßen. Wie seht ihr das?
Ja, also der Eindruck, der drängt sich irgendwie schon ein bisschen auf. Also man kann sich natürlich fragen, warum hatte man da Angst, dass Karlsruhe stoppt? Und ich meine, will ja auch nichts Schlechtes unterstellen. Auch die Generalstaatsanwaltschaft und so weiter müssen ja an den Rechtsstaat glauben und rechtsstaatliche Grundsätze befolgen. Deswegen, ich kann es mir nicht so richtig erklären, warum das so schnell gehen musste, wovor man hier Angst hatte, was man hier erreichen wollte. Es wäre spannend zu wissen, und wir sprechen ja gleich auch noch mit einem Anwalt, wie das in anderen Verfahren ist. Also geht das oft so schnell? Muss das so schnell gehen? Gibt es da Gründe für? Aber die Generalstaatsanwaltschaft hat jedenfalls mir in dieser Woche nichts erklärt, was mich überzeugen würde. Und Sie sagen natürlich, ja, es gibt kein ordentliches Rechtsmittel, also nichts, was aufschiebende Wirkung hat, was sozusagen sagt, Moment mal, ihr dürft nicht abschieben, solange bis dieses Rechtsmittel irgendwie geklärt ist. Aber wenn man sagt, ja, das Bundesverfassungsgericht und der Eilantrag da ist eben kein ordentliches Rechtsmittel und deswegen müssen wir das nicht abwarten, finde ich das rechtsstaatlich sehr bedenklich, weil dann eben, Max, du hattest es eben gesagt, effektiver Grundrechtsschutz in diesen Fällen einfach nicht mehr gewährleistet werden kann.
Ja, und darauf hat ja zum Beispiel auch diese Vereinigung Berliner StrafverteidigerInnen wirklich auch ganz genau hingewiesen, dass der Grundrechtsschutz nicht erst beginnt, wenn man hier in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde stellt, sondern alle staatliche Hoheitsgewalt ist grundrechtsverpflichtet und natürlich auch nachts um 3 das LKA Sachsen und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
Ich habe vorab mit 2 Vätern gesprochen von Betroffenen. Einmal Wolfram Jarosch, dem Vater von Maja T., der aktuell tatsächlich in Budapest ist, und ein anderer Vater, dessen Kind ebenfalls zu der Gruppe gehört von Menschen, die da beschuldigt werden. Ja, und ich habe Wolfram Jarosch gefragt, haben Sie denn Kontakt zu Maja T.? Wie geht es Ihrem Kind?
Ich bin nach Budapest gefahren, weil Maja ausgeliefert worden ist. Das war natürlich ein ganz, ganz großer Schock, also sowohl für mich als auch für meine ganze Familie. Und man möchte sein Kind nicht im Gefängnis in der Ferne wissen, auf keinen Fall. Oder wenn, dann ist das Wenigste, was ich tun kann, dass ich dort hinterher fahre und gucken, dass ich irgendwie alles tun kann, um mein Kind zu unterstützen, vielleicht besuchen zu können, mit einem Anwalt, den wir dort besorgt haben, zu konferieren, um zu schauen, wie wir es hinbekommen, dass es Maja einigermaßen hier unterstützt wird.
Und haben Sie schon Kontakt bekommen?
Wir haben einen sehr guten Anwalt dort organisiert, der Maja unterstützt. Ich selber habe gestern ganz kurz mal mein Kind sehen dürfen. Und zwar hatten wir die Möglichkeit, da gibt es eine Regelung, dass man innerhalb von 72 Stunden nach Haftbeginn ein paar Sachen abgeben kann. Und da durften wir gestern einige wenige Sachen ins Gefängnis bringen. Das Erste, was wir dort gebracht haben, war Toilettenpapier und ein Handtuch. Wobei ich dazu sagen musste, Maja durfte nur 4 Rollen Toilettenpapier bekommen und das Handtuch musste ich dann vor den Augen der Wärter in 2 Teile schneiden, weil es zu groß war. Und Maja durfte nur ein halbes Handtuch bekommen. Aber immerhin, da jetzt ein Handtuch im Gefängnis. Und da ist auch nicht unbedingt üblich, das ist, hängt ein bisschen davon ab, aber in diesem Fall haben die Wärter uns freundlicherweise gestattet, dass ich dort kurz reinkommen konnte und ganz kurz mit Maja sprechen.
Und wie ist die Verfassung von Maja?
Also ich würde sagen, den Umständen entsprechend okay. Das ist natürlich insofern, die Umstände sind halt einfach sehr, sehr schwierig. Also erstmal diese ganze Auslieferungssituation, das können Sie sich sicher vorstellen. Erstmal die Auslieferung an sich, aber auch jetzt in einem völlig unbekannten Land plötzlich völlig alleine zu sein, in so einer schwierigen Situation auf sich gestellt zu sein, das ist belastend und sehr, sehr schwierig. Dazu müssen Sie bedenken, dass Maja jetzt schon seit 7 Monaten im Gefängnis ist und solche Gefängnissituationen, das ist schwierig zu tragen. Maja ist bisher sehr, sehr gut damit umgegangen, aber man merkt Maja das auch nicht auf den ersten Blick an, aber ich denke, das ist trotzdem nicht ganz einfach. Dazu kommt in der momentanen Situation, dass Maja 24 Stunden am Tag alleine ist, also Maja ist quasi von allen anderen Häftlingen isoliert. 23 Stunden am Tag ist Maja alleine in der Zelle. 1 Stunde hat Maja Hofgang. Aber bei dem Hofgang ist Maja auch komplett alleine. Es sind keine anderen Häftlinge mit bei dem Hofgang. Der Anwalt sagte auch, das ist möglicherweise besser für Maja, diese Situation, weil Maja dadurch vor einer möglichen Gewaltausübung durch andere Häftlinge geschützt ist. Aber auf der anderen Seite können Sie sich vorstellen, wenn man 24 Stunden am Tag keinen Kontakt mit oder kaum Kontakt mit irgendeinem Menschen außer mit den Wärtern hat, dann ist das schon nicht so einfach.
Sie haben schon vorhin gesagt, das war ein Schock, die Auslieferung war ein Schock. Vielleicht können Sie es uns nochmal beschreiben, wieso war das ein Schock für Sie?
Das war insofern, gut, wir wussten natürlich, dass die Entscheidung vom Kammergericht Berlin anstand. Das war uns schon klar. Bloß zum einen habe ich mir nie vorstellen können, dass die Entscheidung des Kammergerichts Berlin so ausfällt, weil es viele, viele Gründe gibt, die dagegen sprechen. Wir wissen ja nun, dass in Ungarn das Rechtssystem erstmal sehr, sehr umstritten ist. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass auch das Europäische Parlament dort sehr, sehr kritisch ist, dass zum Beispiel Milliardensummen, gerade aus diesem Grunde, weil das Rechtssystem offensichtlich nicht europäischen Standards entspricht, zurückgehalten werden. Wir wissen auch aus zum Beispiel Berichten des Helsinki-Hungarian-Komitee, dass entsprechende Menschenrechtsstandards oft nicht eingehalten werden. Dazu kommt natürlich die Sorge um mein Kind, was hier ist, also was ich sozusagen als non-binär versteht, dass diese Situation in einem Land in Ungarn, wo das jetzt nicht so alltäglich ist, besonders schwierig ist. Gerade im Gefängnis, wo dann vielleicht nochmal ein bisschen rauerer Ton herrscht als im Alltagsleben. Ja, und dann kam dazu, jetzt wusste ich an dem Donnerstagnachmittag durch einen Anruf von einem Anwalt, dass tatsächlich das Kammergericht doch wieder alles erwarten so entschieden hatte. Aber wir waren fest davon überzeugt, das war auch vorher abgesprochen, dass wir in so einem Fall, wenn das tatsächlich passiert, dass der Anwalt dort vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird. Es war völlig klar, ich denke, das war auch der Generalstaatsanwaltschaft Berlin völlig klar, dass der Anwalt dort vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird. Es gab dort auch oder gibt eine Reihe Präzedenzfälle, die man im Internet auch nachlesen kann, auch wo dann zum Beispiel eine Auslieferung nach Ungarn abgelehnt wird. Und deswegen haben wir nie damit gerechnet, dass dann mitten in der Nacht diese Abschiebung vollzogen wird. Ganz im Gegenteil, der Anwalt hatte mir vorher versichert, dass es üblich, ein übliches Verfahren, wenn dort das Bundesverfassungsgericht gezogen wird, dass das abgewartet wird, bis das Bundesverfassungsgericht endgültig entschieden hat. Und da war ich natürlich davon überzeugt, dass wenn schon das Kammergericht nicht dort, ja, meiner Meinung nach richtig entscheidet, dass das Bundesverfassungsgericht das auf jeden Fall tun wird.
Wie erklären Sie sich denn die Eile?
Ja, die Eile kann ich mir letztlich nur damit erklären, dass offensichtlich das Bundesverfassungsgericht übergangen werden sollte. Das ist ja absolut unüblich, dass jemand mitten in der Nacht dort ja geweckt wird und dann offensichtlich mit so einer extremen Nacht- und Nebelaktion auseinandergebracht wird. Der einzige wirkliche Grund, ich denke, alle anderen Gründe sind da vorgeschoben, kann nur darin liegen, dass dort nicht abgewartet werden sollte, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Und das ist ja auch gelungen offensichtlich, indem Maja eine Dreiviertelstunde in Ungarn war, bevor das Bundesverfassungsgericht dann letztlich entschieden hat.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Jarosch. Ich gucke nochmal gerade meine Kollegen an, die haben keine weiteren Fragen. Ich würde jetzt gerne den zweiten Vater in der Leitung befragen, dessen Name ich nicht sage, hat er sich so gewünscht. Es geht um ja eine ganze Gruppe von jungen Menschen, die zum Teil untergetaucht sind. Und ich frage jetzt mal den zweiten Vater, was sagen Sie denn eigentlich, wenn in Ihrem Umfeld meinetwegen bei der Arbeit oder von Nachbarn gesagt wird, na ja, Ihr Kind hat aber auch was ganz schön Schlimmes gemacht. Was antworten Sie da?
Ja, vielen Dank, Frau Deppe, für die Einladung. Und am Anfang war das immer die größte Sorge, dass man angesprochen wird und vielleicht auch ein bisschen Scham hat. Aber inzwischen würde ich immer wieder betonen, wir kennen alle nur grob die Vorwürfe und weder die wirklichen Taten noch die jeweils Beschuldigten. Dafür braucht es einfach ein ordentliches Gerichtsverfahren. Bis es zu einem Urteil kommt, gilt einfach die Unschuldsvermutung. Unsere Kinder sind öffentlich bereits vorverurteilt und der Staat ist nicht bereit, ihnen einen Weg in ein rechtsstaatliches Verfahren zu öffnen. Die meisten wären bereit, sich einem solchen Verfahren zu stellen. Konkret hätte sowohl der Bundesminister für Justiz die Möglichkeit, die Bundesanwaltschaft anzuweisen, das Verfahren hier zu führen, oder natürlich die Bundesanwaltschaft selber. Aber leider taucht Marco Buschmann ab. Und warum die GBA diese gute Chance zur Deeskalation und zum Herstellen von Rechtsfrieden nicht nutzt, das weiß, glaube ich, niemand so genau.
Was macht denn jetzt eigentlich die Geschichte von Maja T. mit den anderen Eltern beziehungsweise auch mit den jeweiligen Kindern aus der Gruppe?
Ich denke, wir sind alle geschockt, weil wir die Art der Auslieferung als trickreich und unmenschlich und brutal empfinden. Und die Generalstaatsanwältin aus Berlin erklärt ja, wenn sie rechtzeitig gewusst hätte, dass ein Eilantrag vor dem BVG läuft, dann hätte sie abgewartet. Aber wir wissen natürlich alle, dass sie es schon im Vorfeld wusste und dass ihr das klar war. Und sie hat ja sogar nachts um 2 mit dem LKA telefoniert und ihm mitgeteilt, dass ein Eilantrag keine aufschiebende Wirkung hat. Und wenn man dann noch sieht, dass die Rechtsanwälte vom Gericht den Beschluss erst am Donnerstag um 17.26 Uhr bekommen haben und die Staatsanwaltschaft den gleichen Beschluss schon am Morgen, also einen ganzen Arbeitstag Zeit hatte, die Abschiebung vorzubereiten, dann ist das aus unserer Sicht auch eine eklatante Verletzung von rechtsstaatlichem Gebot der Waffengleichheit im Strafverfahren. Also für uns bleibt einfach der Eindruck, dass bereits im Vorfeld hier ein Vorgehen abgesprochen wurde, um den Rechtsbeistand auszutricksen. Und das macht uns zusätzlich Angst und Sorgen. Und deswegen werden wir umso aktiver.
Denken Sie, dass es vielleicht eine Absicht war, mit der Eile auch einen gewissen Druck herzustellen, die anderen zu mehr Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden zu bewegen?
Auf jeden Fall, das ist das einzig erklärbare Motiv und nicht die Angst, die die Generalstaatsanwältin anführt vor irgendwelchen Ausschreitungen und dass dann die Generalstaatsanwaltschaft handlungsunfähig werde. Das ist die einzige Ziel ist, hier Druck auszuüben. Das erleben wir immer wieder, dass auch versucht wird, Geständnis zu erpressen, die eigentlich nur im Rahmen eines Gerichtsverfahrens abgegeben werden können oder auch nicht. Also ja.
Mein Kollege Kolja Schwarz fragt nochmal nach, denken Sie, dass das funktioniert, dass sich die Untergetauchten davon beeinflussen lassen?
Ich kann über die untergetauchten Beschuldigten überhaupt nichts sagen, weil wir keine Kontakte haben. Nach dem, was ich allgemein beobachte, glaube ich das nicht.
Ja, das war mein Gespräch mit zwei Vätern. Die Leitung war etwas schlecht. Es war Handy und zum Teil Handyverbindung nach Budapest. Das bitten wir zu entschuldigen. Wir sprechen jetzt gleich mit einem Experten für Auslieferungsrecht mit Nikolaus Gazeas, Rechtsanwalt in Köln, der schon länger mit Auslieferungsrecht befasst ist. Er war auch der deutsche Anwalt von Alexei Nawalny. Wegen Rechtshilfefragen hat er ihn beraten. Gazeas ist auch Herausgeber eines Kommentars zum Thema. Herr Gazeas, ist das jetzt eigentlich eine untypische oder eine typische Auslieferung gewesen von Maya T.? Was war hier gegebenenfalls anders?
Also in dem Fall Maya T. hatten wir alles andere als einen typischen Fall einer Auslieferung. Das Verfahren hat wohl normal begonnen. Hier war es der Staat Ungarn, der im Wege eines europäischen Haftbefehls Deutschland ersucht hat, Maya T. festzunehmen und nach Ungarn auszuliefern. Das als solches ist alles andere als ungewöhnlich. Das passiert tausendfach. Die europäischen Haftbefehle sind ein Instrument, was es schon seit sehr langer Zeit gibt und was den Auslieferungsverkehr erleichtern soll. Auch die Handhabung dieses Instruments ist, da gibt es Standardmaßnahmen. Im Fall Maya T. gab es allerdings vor allem sehr, sehr viele ungewöhnliche Abläufe, nachdem das Kammergericht Berlin war, es hier entschieden hat, dass die Auslieferung zulässig ist und alle Einwände, die die beiden Anwälte der hier Betroffenen vorgebracht haben, letztlich nicht hat durchdringen lassen. Wie wir wissen, kam es dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion dazu, dass zwischen der Entscheidung des Gerichts und dem Beginn der Auslieferung weniger als ein Tag lag und am nächsten Morgen man vor vollendeten Tatsachen stand und Maya T. ausgeliefert war. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil normalerweise auch nach einer Entscheidung, die dann ergeht, die Person ist ja in Haft, die ist ja in vorläufiger Auslieferungshaft und in der Regel dauert es manchmal Wochen, manchmal sogar mehrere Wochen, bis dann die Auslieferung tatsächlich vollzogen wird.
Das ist, glaube ich, genau der strittige Punkt, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Aber lassen Sie uns vielleicht, weil wir gerade über den Fall auch schon gesprochen haben, nochmal ganz allgemein anfangen, wenn Sie sagen, das passiert tausendfach im Jahr. Wie geht es denn normalerweise bei solchen Auslieferungen zu? Also erstmal in diesem Auslieferungsverfahren. Was wird da genau geprüft?
Lass uns bei der Zahl vielleicht, also tausendfach schon geschehen, wenn ich das seit Existenz des europäischen Haftbefehls zähle. Also im Jahr sind es im Zweifel hundertfach, in denen solche Auslieferungen passieren. Also wir müssen bei der Auslieferung vielleicht einen Punkt vorweg genommen, Herr Schwarze, was ist eigentlich Auslieferung? Ja, Auslieferung bedeutet die Unterstützung eines fremden Staates bei dessen Strafverfolgung oder bei dessen Strafvollstreckung, wenn also schon ein Urteil vorliegt. Und das ist möglich in beide Richtungen. Ja, also dass entweder Deutschland ein Auslieferungsersuchen bekommt, also Deutschland ersucht wird um Unterstützung fremder Strafverfolgung, so im Fall Maya T., wo es Ungarn war, die auf uns zugekommen sind. Genauso fällt unter die Auslieferung aber auch, wenn aus Deutschland heraus ein Auslieferungsersuchen an das Ausland geht, mit der Bitte, dass ein ausländischer Staat eine dort befindliche Person nach Deutschland ausliefert, damit eben hier in Deutschland gegen sie ein Strafverfahren betrieben oder, wenn das schon erfolgt ist, eine Freiheitsstrafe, die verhängt wurde, hier vollstreckt werden kann. Wir unterscheiden also zwischen sogenannten eingehenden Ersuchen, das ist das aus Ungarn hier gewesen, und ausgehenden Ersuchen, wenn wir Deutschen im Ausland anfragen. Für die Materie selbst ist unglaublich komplex. Ich versuche das jetzt auf das ganz, ganz Wesentliche runterzubrechen bei Ihnen. Wir müssen immer unterscheiden, ob wir uns innerhalb der EU befinden oder im Nicht-EU-Ausland, weil das zum einen ganz unterschiedliche Rechtsgrundlagen dann greifen und auch die Behörden, die involviert sind, zum Teil dann andere sind.
Völlig klar, hier war es die EU und da gibt es den europäischen Haftbefehl, den haben Sie angesprochen. Nochmal die Frage, was genau prüft ein Gericht dann, wenn ein Ersuchen hier in Deutschland ankommt?
Wenn wir bei EU-Auslieferungsverfahren bleiben, also den europäischen Haftbefehlen, dann findet eine eingeschränkte Prüfung in der Regel statt. Also das Gericht hier, es ist immer das Oberlandesgericht zuständig. In Berlin bezeichnet man das Oberlandesgericht als Kammergericht, aber es ist nichts anderes. Und das Gericht prüft, ob die Auslieferung zulässig ist. Ja, zulässig heißt bei einem europäischen Haftbefehl, ob die Voraussetzungen vorliegen für die Auslieferung und in einem zweiten Schritt, ob möglicherweise Auslieferungshindernisse bestehen. Also Gründe, die dazu führen, dass man jemanden, obwohl die Voraussetzungen einer Auslieferung dem Grunde nach vorliegen, doch nicht ausliefern darf. Ich will Ihnen zu beiden Punkten Beispiele bringen. Bei dem europäischen Haftbefehl, also eine der Voraussetzungen ist zum Beispiel, dass wir eine auslieferungsfähige Tat haben. Und beim europäischen Haftbefehl gibt es die Besonderheit, dass man sich geeinigt hat vor vielen, vielen Jahren innerhalb der EU, dass man, weil wir eben innerhalb der EU agieren, hier auf den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens eine gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen haben. Das heißt, wenn jetzt in Ungarn ein nationaler Haftbefehl ergeht, dann erkennen wir den im Rahmen des europäischen Haftbefehls grundlegend hier an in Deutschland und prüfen nicht gesondert, ob zum Beispiel dieser Tatverdacht, den die ungarischen Strafverfolgungsbehörden annehmen, auch tatsächlich vorliegt. Beweise müssen da gar nicht vorgelegt werden, sondern nur der entsprechende europäische Haftbefehl. Mit einer weiteren Besonderheit, wenn eine von 32 Deliktskategorien erfüllt ist und die erstrecken sich über das gesamte Strafrecht und darunter fällt das allermeiste, dann muss auch gar nicht weiter geprüft werden, ob diese Tat denn auch in beiden Ländern strafbar ist. Und ich habe sofort die Auslieferungsvoraussetzungen grundsätzlich erfüllt. Zum Thema Auslieferungshindernisse, also Punkte, die einer Auslieferung entgegenstehen könnten, gibt es auch eine ganze Reihe. Also politische Verfolgung ist zum Beispiel etwa ein Punkt, wenn man den Eindruck oder wenn man vorbringt, auf dem Deckel, im Haftbefehl steht zwar Betrug oder Diebstahl oder Körperverletzung, aber tatsächlich soll jemand aus politischen Gründen verfolgt werden. Das wäre so ein klassisches Auslieferungshindernis, ebenso wie, und so einen Fall hatten wir im Fall Maya T., wenn wir Umstände haben, die Grundrechtsverletzungen, also elementare, zu elementaren Grundrechtsverletzungen führen können. Also wenn etwa nicht mit einem fairen Verfahren zu rechnen ist, wenn die Haftbedingungen unmenschlich sind und dementsprechend menschenrechtswidrig. Das sind alles Dinge, die dann in der Regel der Betroffene über seine Anwältin, seinen Anwalt in dem Auslieferungsverfahren vorbringt. Und dann entscheidet das Oberlandesgericht, die Richter am Oberlandesgericht darüber.
Herr Garcias, in meinem Bekanntenkreis, der nicht aus Nichtjuristen besteht, die haben als erstes gefragt, wie kann man denn Deutsche überhaupt ausliefern?
Also auch da müssen wir unterscheiden. Aber ganz richtig die Frage, wenn wir innerhalb der EU sind, dann darf man ausliefern. Wir haben in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz stehen, Deutsche werden nicht ausgeliefert. Aber es gibt die Einschränkung für Fälle eines europäischen Haftbefehls. Das ist eine Einigung gewesen in allen EU-Staaten, die man dort eingegangen ist. Das heißt, als Deutsche können Sie, genauso wie ich, in einem EU-Land ohne Probleme ausgeliefert werden. Ganz anders, wenn wir es mit einem Nicht-EU-Land zu tun haben. Nehmen wir da etwa mal die USA. Da wäre jetzt eine Auslieferung von Ihnen durch die deutschen Behörden als deutsche Staatsangehörige nicht möglich. Da genießen Sie verfassungsrechtlich Auslieferungsschutz.
Jetzt das Verfassungsgericht kommt jetzt ins Spiel. Sie sagen, es gibt viele Auslieferungsverfahren und unser Eindruck hier in Karlsruhe ist, dass es auch eigentlich ziemlich oft beim Verfassungsgericht landet. Ist das auch Ihr Eindruck?
Das ist ganz richtig so. Und das hat folgenden Hintergrund. Wir haben, was sehr ungewöhnlich ist, bei uns im Auslieferungsrecht den Rechtsrahmen so ausgestaltet, im IRG, im Internationalen Rechtshilfegesetz, dass es nur diese eine Instanz gibt, die ich eben erwähnt habe, das Oberlandesgericht. Das heißt, es entscheidet einmal ein Gericht über die Zulässigkeit der Auslieferung. Und ich habe nicht, wie ich es etwa von Strafverfahren kenne, aber auch von Zivilverfahren, von verwaltungsgerichtlichen Verfahren, dass ich in Berufung gehen kann oder in Revision gehen kann oder manchmal in eine Beschwerde einlegen kann dagegen, also in eine höhere Instanz. Das gibt es nicht. Ich habe also nur eine Instanz, wie das Oberlandesgericht. Und wenn die gesprochen hat, dann gibt es kein Rechtsmittel, kein ordentliches Rechtsmittel dagegen. Ein Rechtsmittel, was man immer hat, bei jeder Entscheidung einer staatlichen Stelle und damit auch eines Gerichts, ist das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Und deshalb ist es in der Praxis so, dass sehr, sehr viele Auslieferungsentscheidungen, die eben nachteilig sind für den Betroffenen, von dem Betroffenen und seinem Rechtsbeistand beim Bundesverfassungsgericht angegriffen werden. Und zwar in der Regel mit einem zweifachen Rechtsmittel. Verfassungsgericht kann man als einzelne Person immer nur Verfassungsbeschwerde erheben. Teilweise dauert es Jahre, bis so eine Verfassungsbeschwerde entschieden wird. Davon hat jemand nichts, weil er in der Zeit aller Voraussicht nach ausgeliefert werden würde. Deshalb wird das kombiniert mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, was bedeutet, dass das Verfassungsgericht erstmal nur eine vorläufige Entscheidung treffen soll. Es soll also erstmal nur sagen, stoppt die Auslieferung, bis wir über die Verfassungsbeschwerde entscheiden können oder uns zumindest etwas genauer den Sachverhalt nochmal anschauen können, um vielleicht dann darüber zu entscheiden, ob wir eine weitere einstweilige Anordnung nochmal für ein paar Wochen oder Monate erlassen oder nicht. Genauso übrigens auch geschehen im Fall von Maya T. Die beiden Anwälte, die hier vertreten haben, haben in, also wie ich finde, eindrucksvoll kurzer Zeit, als die nachts um drei erfahren haben, dass die Auslieferung erfolgen soll, haben sie um, ich glaube, irgendwas zwischen 7 und 8 Uhr morgens schon ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach Karlsruhe geschickt. Und die Richter dort, die solche Fälle natürlich kennen und entsprechend auch sensibilisiert sind, haben innerhalb von wenigen Stunden, 10, 11 Uhr, war dann die Entscheidung, die ja auch nicht ein Richter alleine trifft, sondern das ist dann eine Kammer innerhalb des Senats. Das heißt, da müssen innerhalb von diesen wenigen Stunden einige Richter zusammenkommen, sei es auch telefonisch, um darüber zu entscheiden, wie sie in der Sache entscheiden. Also kurzum, das an sich, wie Juristen bezeichnen das als außerordentliches Rechtsmittel zum Bundesverfassungsgericht, ist eigentlich eine Art Standardrechtsmittel geworden. Und es gibt eine ganze Reihe von verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, die auch tatsächlich Auslieferungsentscheidungen aufheben, mit der Begründung, dass ein Grundrechtsverstoß vorliegt.
Herr Gaseas, ich habe noch eine Frage zu den Hindernissen für eine Auslieferung, die Sie vorhin angesprochen haben. Da haben die Anwälte von Maya T. in dem Auslieferungsverfahren vorgebracht, dass es da zwar vor allem zwei kritische Punkte gibt, einmal die Haftbedingungen in Ungarn und dann auch die Tatsache, dass Maya T. sich als non-binäre Person versteht und damit jetzt in einem Staat ist, der ja offen queerfeindlich, zumindest in der offiziellen Politik der ungarischen Regierung, sich geriert. Jetzt steht in dem Auslieferungsbeschluss des Kammergerichts Berlins drin, dass man da nachgefragt hätte in Ungarn, dass es auch Garantieerklärungen gegeben hätte der ungarischen Gefängnisverwaltungen, dass eigentlich die Haftbedingungen und das Umgehen mit Maya T. in der Haft, dass das alles in Ordnung wäre. Diese Zusicherungen aus Ungarn, reicht das aus, wenn quasi die staatliche Stelle, von der man eben Sorgen hat, dass die vielleicht doch nicht so ganz mit den Menschenrechten des Betroffenen umgeht, dass die da sowas zusichert?
Sie sprechen da einen sehr, sehr neuralgischen Punkt an, nämlich den der Zusicherung in Auslieferungsverfahren. Ganz richtig, es gab hier diese Zusicherung, die mussten auch eingeholt werden. Also ohne diese Zusicherung bei dem Sachverhalt wäre, also hätte das Gericht die Klippe der Zulässigkeit, so meine ich, niemals erklimmen können oder dürfen. Das Problem bei Zusicherung ist, auch das beruht auf Vertrauen. Wenn mir der ungarische Staat, bleiben wir bei Ihrem Beispiel, zusichert, dass die non-binäre Person hier keine nachteilige Behandlung erfahren wird, auch in der JVA, auch durch und gegenüber anderen Häftlingen und all diese Dinge, dann muss ich mir faktisch die Frage stellen, kann ich mich darauf verlassen? Erste Frage, die sich da immer stellt, ist es tatsächlich so, dass der Staat sich selbst, der diese Zusicherung abgibt, daran hält? Und zweitens, verspricht er etwas, was in seinem Herrschaftsbereich ist und was er selber auch tatsächlich einhalten kann? Ja, also wie belastbar ist die Zusicherung? Innerhalb der EU haben wir durchaus in der Regel die Situation, dass man sich auf solche Zusicherungen verlassen kann. Aber Ungarn ist mit Verlaub nicht Frankreich. Und die politische Situation, die wir in Ungarn haben, Sie haben sie eben angerissen, ist eine solche offen querfeindliche Politik, dass die vorgebrachten Einwände der Anwälte durchaus ernst zu nehmen sind. Ich kenne die Zusicherung nicht, um Ihnen jetzt also zu sagen, ob das eine ausreichende Zusicherung ist. Also es gibt nicht, wenn Sie wollen, ein Formular, wo man einfach nur ankreuzt, ich gebe eine Zusicherung ab. Dann ist ja die Frage, was genau wird zugesichert und vor allem durch welche Mittel. Ja, wir haben ganz oft dieses Instrument der Zusicherung bei dem Einwand menschenrechtswidriger Haftbedingungen. Also wenn man sagt, die Haftzelle, die muss eine bestimmte Größe haben, dann wird in so einer Zusicherung zugesichert, auch wenn alle anderen nationalen Häftlinge im Zweifel auf 2-3 Quadratmeter untergebracht werden, dass die dann aus Deutschland ausgelieferte Person diese Mindestquadratmeterzahl hat, die nach unserer verfassungsrechtlichen und auch der menschenrechtlichen Rechtsprechung erforderlich ist.
Herr Gaseas, kurze Nachfrage zu dem Thema. Da hieß es in einem Artikel jetzt über den Fall Maya T., dass es bei diesen Zusicherungen oder im Rahmen dieser Garantieerklärung Absprachen auch gegeben hätte in diesem Auslieferungsverfahren. Da wäre auch sozusagen der deutsche Auswärtige Dienst, also Diplomaten, mit eingebunden gewesen. Und da wäre dann auch die Zusicherung von Ungarn gekommen, es könnten ja auch Diplomaten dann in Ungarn regelmäßig diese Haftbedingungen kontrollieren. Und damit wäre auch eine gewisse Sicherheit hergestellt. Reicht sowas, dass sozusagen da auch so eine konsularische Betreuung, so ein konsularischer Schutz in dem Land vorgenommen wird, um da eben so ein Hindernis aus der Welt zu schaffen?
Ja, also es geht vor allem weniger um den konsularischen Schutz, den gibt's ja sowieso, ne? Also den konsularischen Schutz genießen oder auch Betreuung vor allem, ist weniger Schutz, aber Betreuung genießt ja jeder im Ausland inhaftierte Deutsche. Und nach den entsprechenden auch völkerrechtlichen Übereinkommen, die es da gibt, muss ein Staat dann einem Konsularbeamten dann auch Zugang zu den jeweiligen Staatsangehörigen verschaffen. Hier ging es darum, wie die Einhaltung der abgegebenen Zusicherung kontrolliert wird. Und ganz richtig, die Kontrolle durch dann Repräsentanten des deutschen Staates, und das sind bei uns die Diplomaten im Ausland, in Botschaften und Konsulaten, das ist ein ganz übliches Mittel dafür, und das ist auch grundsätzlich auch ein geeignetes Mittel dafür. Ich möchte also hier in dem Fall Maya T., ich kenne die Akte nicht, deshalb werde ich Ihnen dazu keine belastbare eigene Bewertung abgeben können, aber nicht sagen, dass die abgegebenen Zusicherungen nicht grundsätzlich geeignet sind, ja, die vorgebrachten Einwände der Verteidigung hier in einer Form zu bedienen, dass die Auslieferung am Ende zulässig ist. Im Fall Maya T. ist der Skandal, und ich glaube, man muss ihn tatsächlich als solchen bezeichnen, nicht der Umstand, dass das Kammergericht entschieden hat, dass die Auslieferung zulässig ist. Der Skandal ist, wie danach vorgegangen ist, nämlich das in einer Nacht- und Nebelaktion, in einer Sache, die ich so ehrlich gesagt noch nie erlebt habe. Ich mache sehr, sehr viele Auslieferungssachen und bin mit der Materie seit über 20 Jahren vertraut. Hier in einer Nacht- und Nebelaktion eine Auslieferung durchgeführt wurde, obwohl die Generalstaatsanwaltschaft ganz klar hat vorhersehen können, dass die hier sehr engagierten Rechtsbeistände natürlich das Bundesverfassungsgericht anrufen würden. Man kann sich also am Ergebnis des Eindrucks nicht wären, dass die Generalstaatsanwaltschaft Fakten schaffen wollte, weil natürlich ein Gang nach Karlsruhe aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft durchaus immer mit einem Risiko einhergeht, nämlich dass Karlsruhe die Auslieferung stoppt. Und das wollte man hier offensichtlich vermeiden.
Herr Gazeas, lassen Sie mich genau an dem Punkt nochmal einhaken, weil die Generalstaatsanwaltschaft sich ja inzwischen auch im Abgeordnetenhaus im Rechtsausschuss geäußert hat. Sie sagt zum einen, sie wussten nicht, dass die Rechtsbeistände von Maya T. da nach Karlsruhe ziehen wollen. Die hätten das auch nicht gesagt. Ich weiß, da geht der Streit auseinander. Der Rechtsbeistand selbst sagt ja, er hätte das in der Nacht gesagt. Und die Generalstaatsanwaltschaft sagt auch, sie können gar nicht zuwarten, immer in jedem Fall, ob da jetzt noch was kommt aus Karlsruhe oder ob da jemand nach Karlsruhe zieht oder nicht, sondern sie müssten dann handeln, wenn sie eben diesen Kammergerichtsbeschluss haben. Und eine letzte Frage, weil Sie gesagt haben, die Anwälte waren besonders schnell. Die Generalstaatsanwaltschaft sagt, die haben ja erst am Freitag diesen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt und nicht schon am Donnerstagnachmittag, obwohl sie natürlich auch im gesamten Verfahren ja wahrscheinlich das schon hätten vorbereiten können.
Also zu den drei von Ihnen genannten Punkten, das, was die Generalstaatsanwaltschaft dort vorträgt, überzeugt mich überhaupt nicht. Wir Strafrechtler kennen den Begriff der Schutzbehauptung, und in genau diese Sphäre reicht das hier in meinen Augen auch. Also der erste Punkt, die Generalstaatsanwaltschaft, da sitzen Profis, da sitzen Leute, die machen jeden Tag Auslieferungen, und die wissen, dass gerade in so einem Fall wie hier, wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, Maya T. war über ein halbes Jahr in Deutschland in vorläufiger Auslieferungshaft. Ja, die ganzen, Sie haben es eben erwähnt, die Gespräche, die liefen mit Ungarn unter Einschaltung des diplomatischen Dienstes und Ähnliches. Das ist ja kein einfach gelagerter Fall gewesen. In so einem Fall sich auf den Standpunkt zu stellen, konnten nicht davon ausgehen, dass die Rechtsbeistände hier eine einstweilige Anordnung beantragen. Also das ist mit Verlaub grenzt an Lächerlichkeit in meinen Augen. Das muss man auch in der Deutlichkeit sagen. In weitaus weniger spektakulären Fällen gibt es den Weg nach Karlsruhe. Bei den hier engagierten Anwälten musste man sogar davon ausgehen. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Warum hat die Generalstaatsanwaltschaft, die hat immerhin auch den Generalbundesanwalt, der wiederum seinerseits an den Ermittlungsrichter herangetreten ist, für eine Besonderheit in diesem Fall kontaktiert. Warum hat denn die Generalstaatsanwaltschaft nicht von sich aus die Verteidigung nur darüber informiert, dass man beabsichtigt, in den nächsten 6 Stunden mit der Auslieferung zu beginnen? Mhm. Ja, das allein hätte gereicht. Ich erwarte nicht, dass man fragt, wollen Sie noch ein Rechtsmittel einlegen? Ja, das steht auch nirgendwo im Gesetz. Aber wenn ich von der Regel, die bedeutet, dass ich in 1, 2, 3 Wochen oder sowas ausliefere, ja, also die Auslieferung vollstrecke, wenn ich davon überraschenderweise abweiche, dann meine ich, begründet das gerade, weil nämlich der Vollzug irreversibel ist, begründet das die Pflicht, den entsprechenden Rechtsanwalt darüber ins Bild zu setzen, damit er die Gelegenheit hat. Und ich bin mir sicher, hätten die Generalstaatsanwaltschaft an dem Donnerstagnachmittag mitgeteilt, wir beabsichtigen heute Nacht mit der Auslieferung zu beginnen, dann wäre ganz sicher, hätten die Anwälte so reagiert, dass sie gesagt hätten, erstens, wir legen ein und dann hätten sie auch wahrscheinlich binnen einer Stunde eingelegt und die Staatsanwaltschaft darüber ins Bild gesetzt. Also das verfängt überhaupt nicht. Der zweite Punkt, den Sie genannt haben, in der Generalstaatsanwaltschaft sich auf den Standpunkt stellt, also wenn wir immer abwarten würden, ob ein Rechtsmittel eingelegt wird oder nicht, dann würden wir hier unsere Arbeit nicht richtig machen können. Auch das verfängt nicht. Es ist richtig, dass im Gesetz nicht drinsteht, dass die Einlegung eines solchen Rechtsmittels die Vollstreckung der Auslieferung hindert. Aber wenn ich an die Auslieferung plane und sie ist in einer Woche geplant und der Verteidiger rechtzeitig so einen Antrag beim Verfassungsgericht stellt, auch mit dem Hinweis, die Auslieferung steht unmittelbar bevor, dann liegt das in Karlsruhe und dann entscheiden die Richter darüber, ob sie innerhalb dieser Woche über die einstweilige Anordnung entscheiden oder nicht. Und dann besteht zumindest für den Betroffenen die Chance, ja, sich dieses so wichtigen und auch letzten Rechtsmittels, was man hat, beim Bundesverfassungsgericht zu bedienen. Einmal mehr vor dem Hintergrund, dass wir eben nicht mehrere Instanzen haben und ganz wichtig, dass wir hier über irreversible Rechtsverletzungen sprechen, wenn eine Auslieferung dann doch nicht zulässig ist. Nochmal, wenn Sie sich die Entscheidung anschauen, es gibt eine ganze Reihe von Entscheidungen, Auslieferungsentscheidungen, die aufgehoben wurden vom Verfassungsgericht. Ganz klar ist für mich, der Fall darf nicht ohne Konsequenzen bleiben, weil sich so etwas niemals wiederholen sollte in einem Rechtsstaat.
Herr Gaseas, ganz herzlichen Dank für Ihre klaren Worte. Wir haben viel gelernt. Es war gut, mit Ihnen zu sprechen, weil man merkt, Sie machen das oft. Ja, vielen Dank für Ihre vielen Informationen.
Sehr gern geschehen.
Soweit Rechtsanwalt Nikolaus Gaseas. Ich will nochmal auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zurückkommen. Das ist ja hier für uns in Karlsruhe wirklich das Wichtige, wenn da Karlsruhe was sagt. Da gibt es einen Beschluss und da steht drin, Maya T. muss irgendwie zurückgeholt werden. Und über diese Frage haben wir wirklich viel meditiert, was das jetzt eigentlich heißt.
Ja, in der Tat, wir dachten erst, Maya T. muss jetzt aus Ungarn irgendwie zurückgeholt werden, weil das Bundesverfassungsgericht hatte ja gesagt, dass die Generalstaatsanwaltschaft jetzt geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um die Übergabe an die ungarischen Behörden zu verhindern und seine Rückführung in die Bundesrepublik Deutschland zu erwirken. Dann hat aber die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, das war am Freitag, wir haben dann lange irgendwie diskutiert und noch hin und her, und die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin war dann sehr schnell der Meinung, nein, das hieße nur, solange Maya T. noch in Österreich war, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, da hätten sie irgendwie noch versuchen müssen, was zu machen, aber auch da waren sie ja schon der Meinung, da waren sie gar nicht mehr zuständig, weil Ungarn hatte ja Österreich beauftragt und nicht Deutschland. Und in der Tat ist das Bundesverfassungsgericht wohl so zu lesen, weil da eben steht, und die Rückführung zu erwirken, also während sie noch nicht in Ungarn ist. Und die Generalstaatsanwaltschaft hatte dann ja auch nochmal beim Bundesverfassungsgericht nachgefragt. Und das Gericht hatte mir dann am Abend noch mitgeteilt, dass es tatsächlich wohl so zu verstehen ist, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin das sieht.
Ja, ich wundere mich da so ein bisschen über diese konkrete Situation da am Freitagmorgen. Denn wir haben ja auch mitgeteilt bekommen vom Bundesverfassungsgericht um 8.30 Uhr. Da war dann dieser Antrag schon eingegangen in Karlsruhe. Und dann haben die wohl telefoniert, Karlsruhe nach Berlin zur Generalstaatsanwaltschaft, und haben denen mitgeteilt, hoppla, hier ist ein Eilantrag, wir prüfen das jetzt. Und dann haben sie wohl erfahren, irgendwie, Maya T. ist schon in Österreich. Und da haben wir jetzt so ein bisschen zwei divergierende Ansichten, glaube ich, zwischen Berlin und Karlsruhe. Ne? Also Berlin scheint auf dem Standpunkt zu stehen, ab dem Zeitpunkt, als Maya T. in Österreich war, waren wir überhaupt nicht mehr zuständig, wir waren raus. Aber Karlsruhe weiß das wohl auch um 8.30 Uhr und macht dann trotzdem um 10.50 Uhr noch diesen Beschluss, entweder stoppen oder auf jeden Fall stoppen die Auslieferung nach Ungarn und eben notfalls zurückführen aus Österreich, war wohl gemeint. Das heißt, es sind schon ein bisschen andere Ansichten. So kommt es mir zumindest vor, auf den ersten Blick könnte man meinen. Ne? Berlin sagt, wir können nichts machen, sobald Maya T. in Österreich ist. Aber Karlsruhe sagt noch gegen 11 Uhr Rückholung. Und gemeint ist Rückholung aus Österreich. Also irgendwas stimmt da aus meiner Sicht nicht.
Das ist in der Tat komisch, denn das ist ja eins der Hauptargumente, die die Generalstaatsanwaltschaft Berlin jetzt seit einer Woche anführt, dass sie sagen, wir waren nur zuständig bis zur österreichischen Grenze. Danach konnten wir nicht, weil wir haben diese Durchführung da nicht beauftragt, sondern Ungarn hat das beauftragt. Also wir konnten danach nichts machen. Und die Generalstaatsanwaltschaft sagt auch, sie haben das Karlsruhe gesagt, wie du gerade gesagt hast, in diesem Telefonat um 8.30 Uhr. Also da kann man sich in der Tat fragen, aber wir haben keine weiteren Informationen bekommen, was genau damit gemeint ist. Du hast es nochmal versucht, oder?
Ich habe es auch nochmal versucht. Man kann natürlich jetzt so ein bisschen spekulieren, ne? Weil wenn man sich mal dieses Argument aus Berlin anschaut, ja, wir waren ja eigentlich nur Ausführende. Ungarn hat das alles beauftragt, diese Auslieferung. Das heißt, Österreich arbeitet im Sinne von Ungarn. Auch wir als Deutsche arbeiten eigentlich im Sinne von Ungarn und damit sind wir irgendwie außen vor. Da kann man sich jetzt überlegen, okay, hat das Karlsruhe nicht so genau gewusst, durchschaut, wer hier wen beauftragt hat. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, dass die in Karlsruhe nicht wissen, wie sowas läuft bei so einer Auslieferung und dass sie dann trotzdem noch um 11 Uhr sagen, Rückführung aus Österreich. Diese Abweichung in der Rechtsauffassung, ich kann mir es bis heute nicht genau erklären, muss ich sagen.
Ja, bisschen kompliziert alles. Was ich mich auch frage, das Bundesverfassungsgericht, was meint ihr, wollte sie mit dieser Pressemitteilung oder wollte das Gericht mit dieser Pressemitteilung auch schon irgendwie was zum Ausdruck bringen? Also die genauen Zeiten da aufgeschrieben und so, ging es auch dem Bundesverfassungsgericht zu schnell, was die Generalstaatsanwaltschaft da gemacht hat?
Ich stelle mir vor, dass ich jedenfalls als Verfassungsrichterin so richtig beleidigt wäre. Ja, dass ich übergangen werde von der Generalstaatsanwaltschaft und vom LKA. Also, dass das auf keinen Fall einreißen darf. Wir haben ja gehört, es kommt oft vor, dass das Verfassungsgericht eingeschaltet wird und dass es eben gerade nicht die Regel ist, dass das Gericht missachtet wird. Aber vielleicht soll das Schule machen hier und da. Dagegen würde ich mich natürlich als Gericht auch sehr gerne wehren.
Ja. Bisschen Einwand habe ich da, Gigi, weil Karlsruhe ist erstaunlich leise, finde ich, gegenüber Berlin. Und es gab ja dann wohl auch am Freitagnachmittag eine Frage nochmal von Berlin nach Karlsruhe, ob da irgendwie divergierende Rechtsauffassungen da sind, ob es nicht einen Hinweis geben müsse des Bundesverfassungsgerichts, wie man jetzt weiter vorgehen soll. Und da haben wir dann zumindest aus Karlsruhe gehört, es bedarf keines Hinweises. Auch das kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren. Entweder ihr habt alles richtig gemacht, das Ganze ist jetzt erledigt, oder wir stehen zu unserer Entscheidung und lest doch einfach mal unsere Anordnung. Da steht irgendwie Rückführung drin, gemeint ist nur Österreich. Wir halten es da erstmal bedeckt, so kommt es mir ein bisschen vor.
Da glaube ich schon, dass Karlsruhe hier meinte, es bedarf keines Hinweises, wir sind da eurer Meinung, aus Ungarn müsst ihr nicht zurückführen. Du hast recht, Karlsruhe hält sich sehr bedeckt, aber das machen sie natürlich in solchen Fällen immer, also dass sie jetzt offen da irgendwie in einen, also vor Medien zum Beispiel oder noch eine Pressemitteilung nach der anderen da hinterherjagen und der Generalstaatsanwaltschaft widersprechen, ist ja auch sehr ungewöhnlich. Von daher wird es, glaube ich, spannend, was wir in den nächsten Monaten vielleicht dazu hören, ja, was da vielleicht noch rauskommt.
Glaube ich auch, sehe ich ähnlich wie du, Kolja. Wahrscheinlich ist da so ein offener Streit zwischen Institutionen absolut unüblich, auch so in der Kultur der Gerichte und der Staatsanwaltschaften untereinander, kann man bis zum gewissen Grad auch verstehen. Ich verstehe es aus einem rechtlichen Gesichtspunkt nicht ganz, weil wenn ich mir jetzt einfach so ganz normal den Prüfungsmaßstab angucke, was prüft denn Karlsruhe hier eigentlich in so einem Regelfall? Es prüft Grundrechte, also eine Rechtsebene, die hierarchisch über dem normalen Recht steht, also nicht nur normales Auslieferungsrecht, sondern quasi Prüfungsmaßstab, Kontrolle, Grundrechte, Rechtsschutzperspektive dessen, der hier ausgeliefert werden soll, Maya T. in diesem Falle hier. Und wenn ich diese Perspektive einnehmen muss als Gericht, dann kommt es mir so vor, wenn ich in der Situation bin, da will eine staatliche Stelle ausliefern, ich habe da Bedenken, ich will das stoppen als Grundrechtsgericht. Ich will sozusagen einen in Gang gesetzten staatlichen Vorgang eigentlich stoppen, da ist irgendwas vielleicht nicht richtig gelaufen, ist zumindest die Besorgnis da aus Allrechtsschutzperspektive, dann ist es doch aus Grundrechtsperspektive egal, ob jemand aus Österreich oder aus Ungarn zurückgeführt werden muss, denn es ist ja die Gefahr der Grundrechte, die ich im Kopf habe als Gericht. Also das ist mir noch nicht so ganz klar.
Also du meinst, egal, ob das überhaupt rechtlich dann möglich ist oder faktisch möglich ist, das Bundesverfassungsgericht hätte erstmal sagen müssen, bemüht euch drum.
Bemüht euch drum, einfach deshalb, weil es ja eigentlich so in der Grundrechtslehre diese Verpflichtung zum Actus Contrarius gibt. Ne? Wenn ich als staatliche Stelle Grundrechte gefährde oder einschränke, bin ich aus den Grundrechten selber erstmal verpflichtet, das auch wieder rückgängig zu machen. Das heißt, diese Grundrechtsverletzung aus der Welt zu schaffen. Wie ich das dann konkret mache, muss man gucken. Da steht ja auch ein Beschluss drin mit geeigneten Mitteln. Ne? Da muss man gucken. Muss man dann, was weiß ich, zum Auswärtigen Amt gehen? Muss man diplomatische Kanäle irgendwie öffnen? Muss man gucken, dass man die Österreicher noch erreicht? Muss man die Ungarn vielleicht informell erreichen? Irgendwie, keine Ahnung. Ich kann ja einiges tun als staatliche Stelle. Ich kann mir Amtshilfe holen oder so. Das heißt, aus Grundrechtssicht geht es erstmal darum, effektiver Grundrechtsschutz. Und da ist aus meiner Sicht es wirklich egal, ob ich die Österreicher mir angucke, die Ungarn angucke, wer wen beauftragt hat. Wichtig ist erstmal, das wird gestoppt oder rückgängig gemacht.
Möglicherweise hat das Verfassungsgericht einfach den Schwanz eingeklemmt und gesagt, okay, Ungarn ist gar nichts zu machen.
Ja, ob das Schwanz eingeklemmt ist, weiß ich nicht. Aber ja, also wahrscheinlich wäre es faktisch ja nicht möglich gewesen, sie zurückzuholen. Ja, aber natürlich kann man sich auf den Standpunkt gut stellen. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, ja.
Sagen wir mal so, man kann das rechtlich bewerten, wie du es jetzt hier machst, Max. Man kann sich natürlich auch einfach fragen, warum hat denn von der Generalstaatsanwaltschaft niemand mal versucht, in Österreich anzurufen da an dem Morgen und zu sagen, tut uns leid, hier war ein Fehler. Dann hätten die immer noch sagen können, nein, wir müssen den ungarischen Begehren nachgeben. Aber dann hätte man das jetzt irgendwie, wäre das irgendwie greifbar. Aber so entsteht der Eindruck, die Generalstaatsanwaltschaft hat sich eigentlich nicht besonders bemüht, die Sache zu reparieren.
Ein Raum der Freiheit und der Sicherheit und des Rechts heißt doch irgendwie in Europa, ne? Die Europäische Union oder so.
Schöner Werbespruch zum Schluss.
Ja. Ja, vielen Dank. Ihr habt bis jetzt durchgehalten. Aber ich muss euch sagen, wir finden selber, dass es ein super spannendes Thema ist. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht so schnell wieder passiert. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Im Studio waren Kolja Schwarz, Max Bauer und mein Name ist Gigi Deppe. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Ausgabe der Justizreporterin auch wieder anklickt.
Ciao.
Ciao.